Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Hier ist die Greta.
Hier ist Patrick.
Wir machen heute allerdings nicht die Moderation, sondern die Moderation übernimmt heute die Katrin, die führt ein Interview. Und zwar springen wir auch zurück in der Zeit, in die 80er Jahre. Patrick, magst du dazu mal noch ein bisschen mehr erzählen?
Ja, heute geht es um die Vulkanwerft in Bremen. Eine Werft, wo Schiffe geproduziert worden sind, sowohl für den zivilen Bereich als auch den militärischen, also Kriegsschiffe gebaut worden sind. Und in den 80er Jahren gab es da einen Lehrling, der hat gesagt, ich will nicht für den Krieg lernen, ich will nicht für den Krieg arbeiten und hat sich geweigert, dort diese Kriegsschiffe zu bauen. Was das dann für Wellen im Betrieb geschlagen hat und auch darüber hinaus, darüber spricht heute unsere Moderatorin, die Katrin, mit einem Betriebsrat, der zu dieser Zeit auf der Vulkanwerft gearbeitet hat und dort als Betriebsrat aktiv war.
Genau, da wünschen wir euch erst einmal ganz, ganz viel Spaß bei der Folge. Hört zu und wir verabschieden uns natürlich erstmal damit, dass ihr das Material zur Folge natürlich auch immer in den Shownotes finden könnt. Und außerdem, falls ihr Kritik, Anmerkungen oder Fragen habt zur Folge, dann schreibt uns einfach unter der Mailadresse funkenschlagen@fdj.de. Genau, und bis dahin viel Spaß bei der Folge und
bis zum nächsten Mal.
Dann haben wir so gedacht, da müssen wir jetzt was machen. Einfach, das geht so nicht.
Und wenn wir daran nichts ändern und dagegen nichts tun, dann finde ich das falsch, weil wir hätten die Macht, um es zu stoppen.
Die Kollegen selber haben gemerkt, dass es gar nicht so schwer ist, was zu organisieren.
Peace is red, revolutions end wars.
Ah, die Ausrede, ich würde ja, aber der Rest macht nicht mit, zieht auf jeden Fall nicht mehr.
Nee, da haben wir das Gegenteil bewiesen, auf jeden Fall.
Funken schlagen!
Funken schlagen!
Funken schlagen!
Hallihallo, liebe Hörer. Hier ist eine kleine Außenstelle vom Podcast. Heute vertreten die gewohnte Podcast-Crew, was eigentlich die Moderatoren Elli, Patrick und Greta sind, die Marlene.
Moin!
Und ich, das ist die Katrin. Wir sind heute in Bremen. Und neben uns sitzt der Fritz.
Moin, Fritz.
Guten Morgen.
Du bist 1981, 82 Betriebsratsvorsitzende auf dem Bremer Vulkan gewesen. Und in unserer Folge geht es heute um die Lehrlinge, die sich damals geweigert haben, in ihrer Ausbildung Kriegsschiffe zu bauen. Wie genau war das damals?
Es begann damit, dass ein Auszubildender auf dem Vulkan gearbeitet hat und seine Arbeit so vor sich hin machte. Und dann auf einmal sollte er aufs Kriegsschiff gehen, auf eine Fregatte. Und da hat er sich geweigert. Er hat gesagt, er geht auf kein Kriegsschiff. Das hält er nicht aus mit seinem Gewissen und so weiter. Daraufhin hat der Ausbildungsleiter, ein gewisser Herr Moritz, hat dann den Eltern einen Brief geschrieben, dass ihr Sohn gegen den Ausbildungsvertrag verstößt. Und das war dann so gelaufen, dass der Kollege mit dem Brief zum Betriebsrat kam und wir dann also als Betriebsrat uns eingeschaltet haben und haben gesagt, also das wäre ja unmöglich, weil in den Ausbildungsverträgen steht ja drin, dass auch da die Persönlichkeit von einem Auszubildenden gefördert werden soll. Und wenn einer da sich weigert, auf ein Kriegsschiff zu gehen, wobei wir eine riesige Auswahl an Schiffen hatten, auch an zivilen Schiffen, wo er sonst auch gearbeitet hat. Ne? Das wollten wir nicht.
Gut, es gibt ja das Lied, das kennst du inzwischen auch, das haben wir dir schon mal vorgesungen. Stell dir vor, die Bosse wollen Krieg und müssen ihre Panzer selber bauen, ja, das haut rein. Und was gar nicht in Bremen geschrieben wurde, sondern ja ganz am anderen Ende der Republik, aus Süddeutschland kam, weil eben diese Geschichte sich verbreitete. Dass diese Lehrlinge keine Kriegsschiffe, keine Kriegsfregatten bauen wollen. Aber wie war denn bei euch im Betriebsrat oder zum Beispiel in der Jugendauszubildendenvertretung? Wie ging das vonstatten? Wie hat man da die Diskussion größer gemacht?
Die Diskussion, die lief dann über den Betriebsrat und die Jugendausbildungsvertretung, die sehr aktiv damals war. Und zog sich das hin auch mit dem Schreiben und mit den Diskussionen Betriebsrat und Ausbildungsleitung. Und Kollegen hatten eine Ausbildungsversammlung. Und bei dieser Ausbildungsversammlung ist der Kollege aufgestanden, hat das erklärt. Und wir hatten damals zu der Zeit fast 400 Auszubildende, weil wir waren hier der größte Ausbildungsbetrieb in Bremen, der Bremer Vulkan. Und dann haben sich die Auszubildenden alle solidarisch erklärt mit dem Kollegen. Und 40 von den 400 haben dann auch unterschrieben, dass sie nicht auf Kriegsschiffen arbeiten wollen. Und dann sind die mit der ganzen Bagage zu der Ausbildungsleitung hin marschiert, quer durch den Betrieb. Und alle Leute, die da gearbeitet haben, haben gesagt, was ist denn los? Was ist los? Was ist bei euch los? Und dann haben gesagt, ja, hier, Kriegsschiffe wollen nicht arbeiten. Und, ne? Also kurze Hin und Her gerufe. Und dann sind die da aufgeschlagen beim Ausbildungsleiter. Und der war erst völlig platt, dass die alle da herkamen und drohte mit Abmahnungen und so weiter. Und dann haben die 40 ihre Unterschrift ihm auch überreicht. Und dann sind die alle wieder zurückgegangen zu dieser Versammlung und haben dann in der Versammlung beraten, wie es weitergehen könnte und welche Maßnahmen auf sie zukommen.
Und die Auseinandersetzung mit der Geschäftsleitung, also wie ging das Ganze zu Ende, was die Abmahnung anging, also den Brief an die Eltern?
Also es ging so zu Ende, dass wir anschließend auch eine Betriebsversammlung hatten. Und auf dieser Betriebsversammlung habe ich diesen Fall dann richtig ausführlich geschildert. Und da haben sehr viele ältere Kollegen auch gesagt, was ist das für ein Zwang dem Kollegen gegenüber? Der kann doch überall auf jedem Schiff arbeiten, was hier noch liegt. Wir haben doch mehrere zivile Schiffe. Da brauchen wir doch nicht das eine Kriegsschiff für den Kollegen da. Und dann habe ich auch so pro forma abstimmen lassen. Und die Mehrheit der Belegschaft war dafür, dass der Kollege zu schützen ist und dass die Geschäftsleitung die Abmahnung zurücknehmen muss. Und das haben sie dann auch getan, um also eine größere Auseinandersetzung zu vermeiden. Mhm. Weil sie waren ja Generalunternehmer für die Kriegsschiffe. Und so wie ihr das gerade schon beschrieben habt, ist das ja bis Süddeutschland gekommen. Also es war in der ganzen Republik so ein bisschen durchgesickert, was da passierte. Und wenn die jetzt einen Streik da gemacht hätten, in dem die Geschäftsleitung gesagt hätte, wir nehmen die nicht zurück, und dann hätte sich die Belegschaft auch eingeschaltet, dann wäre das natürlich in jeder Zeitung gestanden.
Oh Fritz, ich finde das ein wunderbares Beispiel für die Macht der Kollegen, der Arbeiter im Gegensatz zu, ich gehe vor Gericht und klage diese Abmahnung weg. Es ist einfach wunderschön, in diesen Zeiten ein anderes Beispiel zu sehen. Wir haben jetzt gerade schon festgestellt, es ging bis in quer durch die Republik dieses Beispiel. Gab es denn aber auch konkreten Austausch mit Lehrlingen anderer Betriebe in Bremen oder Lehrlinge in anderen Städten, also von Lehrling zu Lehrling?
Das war ja nicht so mein Problem, ja. Weil als Betriebsratsvorsitzender konnte ich zwar reden mit jedem, den ich wollte, aber da war die Jugendvertretung, die war da sehr mobil. Auf allen ihren Lehrgängen haben die die Geschichte mitgenommen und ist dort erzählt worden. Die fuhren seinerzeit bevorzugt gerne zu einem Bildungsort in Oberursel bei Frankfurt. Da hatten sie unheimlich Spaß und da kamen unheimlich viele Lehrlinge aus unterschiedlichen Branchen zusammen. Ne? Nicht nur Schiffbau oder Norddeutschland, sondern Süddeutschland und aus allen möglichen Sparten. Und da haben sie sich sauwohl gefühlt und da konnten sie richtig diskutieren mit den Kollegen und deswegen auch diese Verbreiterung. Also das hat... Da hatte der Betriebsrat dann irgendwie nichts mehr so richtig mit zu tun, sondern das hat die Ausbildungsvertretung, also Jugendvertreter haben das total gut geregelt.
Und wie war außerhalb vom Betrieb die Auseinandersetzung in der Gewerkschaft hier in Bremen? Gab es da eine oder war das vor allem eine Sache innerhalb des Betriebes?
Ich will da nicht zu weit gehen. Mhm. Aber die Gewerkschaft hier in Bremen hat sich um dieses Problem hat sich draus gehalten.
Also geschwiegen.
Ja, ja, mhm. Geschwiegen und also sich nicht hervorgetan, und dass sie da Stellung bezogen haben. Sie haben aber auch nicht dagegen Stellung bezogen, das muss man auch sagen. Ne? Aber haben auch nicht dafür Stellung bezogen. Sie haben das einfach verschwiegen. Wie mit anderen Dingen auch. Ne? Zum Beispiel haben wir einen 8-Tage-Streik geführt, 1973, wild, nicht? Obwohl wir alles schön sauber machten und ne? War nichts Wildes. Und dieser Streik, der ist vom DGB Bremen in keinster Weise benannt worden. Die haben ein Buch rausgebracht, 75 Jahre DGB Bremen, da haben sie das totgeschwiegen. Dass eine Belegschaft ohne Geld erstmal 8 Tage außen vor war, ne? Haben die nicht erwähnt in ihrem Buch. Wobei sie den 69er Streik von Klöckner, den haben sie erwähnt.
Ja gut, also um unsere Hörer ein bisschen abzuholen, wilder Streik heißt, die jeweilige Gewerkschaft hat nicht dazu aufgerufen zu dem Streik, sondern die Arbeiter des jeweiligen Betriebes haben den Streik selbst organisiert.
Ja.
Und dann hat der DGB natürlich recht, er hat diesen Streik nicht organisiert 1973.
Nein, wenn ich ein Buch lese, wo ein wilder Streik von Klöckner richtig lobend erwähnt wird, dann kann ich ja wohl erwarten, dass ein anderer Betrieb dann auch lobend erwähnt wird. Aber es ist eben so, wir waren ja, ich habe immer so ironischerweise gesagt, ich bin parteipolitisch unabhängig, mache aber aus meiner christlich-sozialistischen Einstellung kein Hehl. So, und das war denen also Dorn im Auge, dass kein SPDler da auf Vulkan war.
Mag auch ein Grund sein, ja. Gut, das war jetzt die Frage, die Situation im Betrieb und in der Gewerkschaft. Was kannst du uns sagen zu der Frage der Öffentlichkeitsarbeit? Ich habe in einem Interview gelesen, dass der Kollege damals, der angefangen hat, sich zu weigern, ja auch nicht gesagt hat, aus dem hohlen Bauch heraus, ich will nicht auf einem Kriegsschiff arbeiten, sondern das kam ja unter anderem auch durch die Friedensdemonstration in Bonn.
Also das kann ich nicht verfolgen. Aber was ich euch sagen kann, wir sind zusammen mit der Jugendvertretung, Betriebsräte und Jugendvertretung, sind wir zu dieser Friedensdemo nach Bonn gefahren. Und haben da also so einen Sarg mitgenommen, den wir da rumgeschleppt haben. Und das war unheimlich warm damals. Und das war, ne, das ist mir jetzt noch so im Gedächtnis, wie wir geschwitzt haben. Und Da haben wir dann auch Farbe bekannt als Betriebsräte und Jugendvertretung.
Das heißt, die Friedensbewegung war sowohl im Betrieb wie auch außerhalb des Betriebes absolut ein Thema unter euch und es hat nicht am Betriebstor einfach Halt gemacht.
Nein, nein, nein. Ich bin für Frieden und für Abrüstung. Und das ist auch immer wieder bei mir durchgegangen. Das ist so ein roter Faden. So, und diesen roten Faden, den habe ich auch vertreten auf den Kriegsschiffen, auf denen ich gearbeitet habe. Also ich habe im Gegensatz zu diesen jungen Kollegen meine Arbeitskraft nicht verweigert, sondern ich bin dahin gegangen. Und alle, die mich kannten, sagten, was willst du denn hier? Und dann gab es da heiße Debatten, was ich denn. Und das waren die schönsten Diskussionen, die ich über Krieg und Frieden geführt habe auf dem Arbeitsblatt Fregatte.
Du hast auch mal bei einem anderen Treffen, wo wir uns gesehen haben, eine sehr klare Haltung dazu geäußert, was so ein Kriegsschiff eigentlich ist, was für eine Arbeit.
Ja.
Also auch da, wenn du das vielleicht noch mal kurz erzählen könntest, weil das finde ich total spannend, weil ihr habt unfassbar viel hergestellt und zwar keine Miniaturen, sondern Meter an Meter aneinandergereihten Stahl.
Ja, und das war ja auch eines der Themen, die ich dann auf diesen Kriegsschiffen mit den Kollegen geführt habe. Ich habe denen gesagt, hör zu, wir arbeiten hier an einem toten Produkt. Dieses Produkt reiht sich nicht in den Kreislauf, in den wirtschaftlichen Kreislauf ein. Es ist ausgegliedert. Wir bringen unsere Arbeitskraft da ein, wir bringen Material da ein. Und dieses Schiff transportiert nur den Tod. Andere Schiffe transportieren Autos, Lebensmittel und reihen sich in den Wirtschaftskreislauf ein. Und ein Kriegsprodukt reiht sich nie in den Wirtschaftskreislauf ein, sondern ihr wisst selber, welche gefährliche Arbeit hier an Bord ist. Giftige Farben, Asbest wird hier verarbeitet und der Sonardom ist da. Das ist ein, man könnte sagen, großer Gummiball, der unter dem Schiff hängt und der ortet U-Boote und Minen und so weiter. Und der ist hochgradig giftig. Nur mit Einweganzüge können die Leute da dran arbeiten und müssen hinterher in so Zonen rein, wo sie sich wieder entkleiden. Und wenn sie dann mit dem Zeug, wo sie mit der an dem Gummiband an der Haut gekommen sind, hatten sie solche dicken, großen Ausschläge an den Armen oder wo sie gerade angepackt haben. Und das war saugefährlich. Und diese Diskussion habe ich dann dort geführt. Und nachher durfte ich nicht mehr drauf, weil die Geschäftsleitung ist hingegangen und hat alle Kollegen, die da drauf arbeiten sollten, mussten unterschreiben, dass der militärische Abschirmdienst, dass der die untersuchen und durchleuchten darf.
Ach, nee.
Und das habe ich nicht gemacht, weil ich war mir bewusst darüber, dass die mich schon durchleuchtet hatten. Aber dass ich denen dann auch noch die Genehmigung gebe, das habe ich nicht eingesehen. Und dann durfte ich da nicht mehr drauf.
Ja, als Kriegsgegner in der Rüstungsindustrie. Und das hatten wir auch schon in der Diskussion, Fritz. Oft bleibt von viel Gesagtem längst nicht so viel im Kopf der Einzelnen wie die eigene Tat. Was ist von dieser Weigerung der Lehrlinge und der Diskussion, die sich daraus im Betrieb entsponnen hat, was ist in den Köpfen der Kollegen passiert, was ist geblieben in den Köpfen der Arbeiter auf dem Bremer Vulkan?
Also geblieben ist dabei, dass sie ihre Arbeit, die sie da verrichteten, nicht gerne gemacht, weil die Diskussion war ja im gesamten Betrieb so gelaufen, dass alle gesagt haben, der Fritz hat recht, wenn er sagt, das ist ein Produkt, was eigentlich unnütz ist. Und da werden wohl nie Bananen drauf transportiert. Ne? Und also so ist die Diskussion im Betrieb gelaufen. Und was ich beobachten konnte, ist, dass durch die Rücknahme der Briefe an den Auszubildenden und das Durchsetzen, dass da 40 andere auch nicht mehr dran arbeiten wollten, dass das so das Rückgrat von vielen gerade gemacht hat, die sich dann da reinversetzt haben, haben gesagt, da haben wir was erreicht. Das ist unser Erfolg. Dass der eine Kollege, der das nicht wollte und so, die anderen 40 den auch noch. Und das ist unser Erfolg, dass wir uns so dafür eingesetzt haben. Und das hat die Belegschaft insgesamt, ob man das glaubt oder nicht, aber gestärkt. So eine Auseinandersetzung. Weil wir haben ja oft welche auch aufs Maul gekriegt, ne? Wo wir nicht als Sieger hervorgegangen sind. Und dann, wenn so ein paar Kleinigkeiten kamen, die haben dann also denen gezeigt, so, wir können doch was erreichen.
Das heißt, aus einem wurden 40 und aus 40 wurde ein ganzer Betrieb, der mehr Rückgrat hatte, weil er wusste, ja, wir können gemeinsam, ja, was erreichen.
Wobei natürlich damals auch diskutiert worden ist, wenn wir das insgesamt ablehnen, ist bescheuert, dann haben wir keine Arbeit mehr. Mhm. Ne? Weil das war eine Arbeit, wo du so andere Sachen mit überbrücken konntest. Ne?
Heute in der Bundesrepublik passieren solche, ich sag mal, spontanen Proteste und Aktionen aus der Belegschaft, ob nun gegen Krieg oder gegen andere Widersprüche im Betrieb, recht selten. Erst recht aber selten in der Frage des Kampfes gegen den Krieg. Wie war das damals in den 80er Jahren? Wart ihr allein auf weiter Flur als Betrieb, wo sowas passiert ist, oder gab es da weitere Beispiele?
Nein, in den 80er Jahren gab es ja das Beispiel, dass es sehr viele betriebliche Arbeitskreise für alternative Produktion gab. Bei Blum und Voss, die hatten einen Arbeitskreis, HDW hatte einen Arbeitskreis, selbst hier Focke-Wulf hatte einen Arbeitskreis, wobei die sehr schwammig waren. Mhm. Und, aber die anderen waren hier HDW Kiel, die richtig stramm haben die also gesagt, wir müssen nicht keine Kriegsschiffe bauen, wir können was anderes bauen. Und haben Ideen und so weiter entwickelt, was man machen könnte. Mhm. Ne? Und gut, das war eine Minderheit in den Belegschaften, aber diese Minderheit, die war so stark, dass die Bezirksleitung der IG Metall Hamburg sich um diese Arbeitskreise kümmerte. Ah, ja. Damit die nicht irgendwie, weißt du, schneller neben denen hergelaufen ist, wie sie selber. Ne? Und deswegen hatten wir auch immer regelmäßige Treffen mit den Arbeitskreisen. Und wir haben auch Bildungsurlaube gemacht in Celle, Lüneburger Heide, Hustedt. Mhm. Da haben wir uns dann immer getroffen und darüber diskutiert, welche neuen Produkte wir machen könnten und was so wäre. Ne?
Mhm. Unsere heutige IG Metall ist an einem Punkt, wo sie ja unter anderem mit dem Verband der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, also mit dem Rüstungskapital und mit dem SPD-Wirtschaftsforum zum Teil Papiere schreibt, wie die Rüstung in diesem Land vorangetrieben werden soll. Also ein Stück gegenteilig zu dem, was du gerade von den 80ern erzählt hast. Es gibt auch von der IG Metall Küste, die du gerade angesprochen hast, Fritz, ein Papier darüber, wie der Rüstungsausbau in den norddeutschen Werften gestärkt wird. Was ist deine Haltung dazu? Was kann man in den Gewerkschaften heute dagegen tun?
Da kann man ganz wenig gegen tun. Wir versuchen ja gerade hier in Bremen einen Arbeitskreis gegen Krieg und Rüstung so nach vorne zu bringen. Und das ist sehr, sehr schwierig, bei den Hauptamtlichen damit Gehör zu finden. Die möchten am liebsten, dass also Ruhe ist und keine gegenteiligen Meinungen da sind. Ne? Und das ist jetzt am Anfang. Es ist im Juni, Anfang Juni eine große Veranstaltung in Stuttgart, wo also da werden jede Menge Leute aufschlagen. Mhm. Und wo auch Verdi-Leute dabei sind, IG Metall dabei ist und so weiter. Und diese Veranstaltung, da werden sie sich zu verhalten müssen. Also im Moment kann man feststellen, dass sie blocken. Aber wenn diese Veranstaltung Früchte trägt und sich ausbreitet, dann könnte es möglich sein, dass sie mit solchen Sachen da nicht mehr weiterkommen.
Naja, also ich sehe auch, dass das eine schwere Arbeit ist in der Gewerkschaft. Aber ich glaube, das Beispiel aus den 80er Jahren vom Vulkanwerft selber zeigt ja ein Stück weit, es braucht diese ersten einzelnen Köpfe, die sich den Mut nicht nehmen lassen, sondern anfangen, sich auf die Hinterbeine zu stellen. Und also der Punkt zum Beispiel, dass man am 1. Mai, der ist ja noch nicht so lange her, sagt, man tritt auch als Gewerkschafter zum Beispiel mit Antikriegslosungen auf, wie er hier in Bremen zum Beispiel gemacht, ist ja durchaus ein erstes kleines auf die Hinterbeine stellen. Insofern würde ich sagen, wir sollten noch nicht den Mut aufgeben.
Nein, wenn das so bei mir rübergekommen ist, dann ist das nicht der Fall. Mhm. Ich werde mich weiterhin dafür einsetzen, in den Rentnerarbeitskreis, dass man also vorwärts geht und dann, wer will von den Hauptamtlichen dagegen sein, wenn jemand aufsteht und sagt, ich bin gegen Krieg und Aufrüstung? Ich bin für das Leben. Ich bin eine rheinische Frohnatur. Ich will leben, aber ich will doch keine Leute totschießen oder dafür das Material herstellen. Ne?
Damals in den 80ern, um tatsächlich nochmal zurückzukommen, ging es ja vor allem darum, dass die Fregatten nach Chile an Herrn Pinochet geliefert werden sollte. Also dort damals die Militärdiktatur, die seit 1973 durch General Pinochet herrschte. Unter General Pinochet sind ja mindestens von dem her, was bis heute bekannt ist, mehr als 3000 Oppositionelle und über 30.000 Menschen einfach sowohl umgebracht als auch gefoltert worden und teilweise bis heute verschwunden und verscharrt. Unser Podcast selber fängt an mit dem Lied El Pueblo Unido, also ein Lied, das eben aus dieser Bewegung im Kampf gegen die Pinochet-Diktatur kommt. Und zwar nämlich ein Lied für die Regierung Allende und sein Wahlbündnis Unida Popular. Hat diese Geschichte, was in Chile selber passiert, auch Ihre Diskussion bei euch im Betrieb gehabt? Also wohin dieses Schiff gehen soll oder diese Schiffe?
Also wir haben diese Schiffe nicht gebaut, die U-Boote. Die U-Boote sind von HDW gebaut worden.
Ah, ja.
Und es gab riesen Auseinandersetzungen, dass die nicht gebaut werden sollen. Mhm. Nicht? Und damals haben 1000 Leute für Kriegsschiffbau gestreikt. Die sind da richtig auf die Straße gegangen, haben dafür demonstriert, dass sie die Schiffe bauen wollen.
Halleluja.
Und das hat natürlich dann in der IG Metall dazu geführt, dass es da heftige Auseinandersetzungen gab. Und da gab es dann ja auch die Arbeitskreise, die sich dann gegründet haben, um also dann Gegengewicht zu schaffen. Ne?
Und dann tatsächlich wieder den Sprung zu heute. Jetzt haben wir ja gerade drüber gesprochen, Fritz, dass die Antikriegsgegner gerade es nicht ganz so einfach haben in der Gewerkschaft. Mhm. Und trotzdem reden wir ja gerade über eine Geschichte, wo ein einzelner Auszubildender gesagt hat, ich verweigere mich dem jetzt. Und genauso gibt es heute tatsächlich, also auch von dem her, was wir wissen, immer wieder einzelne Arbeiter oder Auszubildende in verschiedensten Betrieben, ob bei der Deutschen Bahn oder im Metallbereich oder in der Chemie, die sagen, ich will was gegen diesen Krieg machen, aber ich bin so allein. Und dann ganz schnell doch den Mut verlieren. Aber woher kommt das, dass hier in den 80er Jahren der Mut nicht verloren wurde? Weil er hätte ja auch den einfachen Weg gehen können, dieser Auszubildende, dieser Kollege, und sagen können, uff, bevor ich mir jetzt hier eine einfange, lasse ich es lieber bleiben.
Also ich würde sagen, das war die Zeit. Mhm. Ein ganz berühmtes Beispiel ist ja der Kapitän von Hapag-Lloyd, Wilhelm Kraft, der sich geweigert hat, in USA Cruise-Missile auf sein Schiff zu laden und die hier nach Deutschland zu bringen. Und der ist da sofort abberufen worden und verhaftet worden. Und dann haben sie ihn sofort nach Deutschland geschickt und seine gesamte Crew. Und dann kam da eine andere Crew hin, die das dann gemacht hat. Aber das war so ein Beispiel, dass eine Crew gesagt hat, nee, wir transportieren diese Atombomben nicht nach Deutschland. Und das war auch damals in dieser Zeit. Mhm. Also ich könnte mir vorstellen, wenn man so richtig gräbt, dann würde man noch mehrere Beispiele finden.
Das kann sein.
Also ich würde sagen, diese Zeit heute ist eine Zeit, wo wir solcherlei Beispiele bei uns im Land wenige finden. Aber wenn wir zum Beispiel nach Griechenland schauen, wo 20 Kollegen es schaffen und es einfach durchziehen, einen Zug voll mit Panzern zurückzuschicken, weil sie sagen, durch unser Land hier keine Kriegstransporte. Oder die italienischen Hafenarbeiter in Genua, die sich mehrfach geweigert haben, Waffen zu verladen. Müssen wir, glaube ich, nur in die Welt gucken und wir finden auch ein paar Beispiele, dass wir gar nicht so alleine sind in unserem Kampf gegen den Krieg.
Also ich würde die Bundesrepublik Deutschland würde ich negativ beurteilen. Negativ in der Form, dass die Corona-Krise dazu ausgenutzt worden ist, das Volk zu spalten. Und die Aufforderung von Staats wegen, Leute sofort bei der Polizei zu verpfeifen, wenn die eine Familienfeier hatten oder sonst wie, das hat also dermaßen große Auswirkungen auf das Bewusstsein der Menschen, dass du heute, wenn du hingehst und sagst, das, was da in Palästina passiert, das ist gegen das Völkerrecht. Da musst du schon aufpassen, dass du dafür nicht ins Gefängnis kommst, weil irgendeine Frau Merkel in ihrem vernebelten Zustand gesagt hat mal, das ist also Staatspflicht, Israel zu schützen. Ne? Ja. Und das treibt die Leute auseinander. Und es gibt auch viele Leute, die so die Diskussion nicht mehr führen, wie sie damals geführt worden ist. Das könnt ihr dann auch beobachten, dass dann Leute anfangen und hören da mit einem Satz auf und gucken sich um und diskutieren nicht mehr weiter. Das ist mir schon passiert, dass ich das festgestellt habe. Und das ist also ganz, ganz schlimm.
Oder ganz praktisch in der Delegiertenversammlung der IG Metall, wo ihr als Senioren sitzt, wir als Mercedes-Kollegen sitzen und die Frage des Krieges allein auf die Tagesordnung zu nehmen, schon ein riesiger Baustein ist,
ja,
der zu riesigen Diskussionen führt. Noch gar nicht der Inhalt an sich, weil darüber will man sich ja lieber totschweigen.
Ja.
Würdest du sagen, Fritz, wenn du zu deiner Betriebsarbeit in der Vulkanwerft dich erinnerst, dass schon auch eine Rolle spielt, eben wie ernst man so zu seiner eigenen Gremien nimmt und wie sehr man seine Auseinandersetzungen und Arbeiten da drin eben auch führt, Betriebsrat, Vertrauensleute, Jugendvertretung, dass das eine Rolle spielt im Gegensatz zu heute?
Auf jeden Fall. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn, nehmen wir mal an, hier bei Daimler-Benz, wenn da also ein Betriebsrat sich mal die Frage stellen würde, lass uns mal über Krieg und Frieden reden, wie weit sind wir vom Krieg weg, dann würde also da in der Geschäftsleitung das Licht ausgehen.
Sehr, sehr wahrscheinlich.
Also da bin ich schon der Auffassung, dass wenn die richtigen Leute am richtigen Platz so eine Diskussion einfach nur mal anstoßen, noch nicht irgendwie sagen, so lass uns auf die Straße gehen oder so, also, sondern nur sagen, lass uns doch mal richtig darüber reden, ist es richtig, dass wir also Gott weiß wie viele Waffen in die Ukraine liefern und dauernd die Menschen sich gegenseitig totschießen, wäre es nicht besser, wenn also so ein Bundeskanzler hingehen würde und würde da sein Flugzeug nehmen, würde da in Moskau, den würden sie landen lassen, den würden sie nicht wegschicken. Und dann würde der sagen, jetzt lass uns mal über Frieden reden.
Gut. Marlene, hast du noch Fragen?
Ich glaube erstmal nicht mehr, danke.
Fritz, gibt es von deiner Seite her noch was, was du zu dieser Geschichte und zum Kampf gegen den Krieg noch unbedingt loswerden willst?
Also, ich würde mich freuen, wenn es eine Diskussion geben könnte darüber, überall, dass Kriegsmaterial wirklich totes Material ist.
Tote Arbeit.
Ja, tote Arbeit.
Ja.
Das liegt mir richtig am Herzen.
Ja.
Ich glaube, diese Frage kann sich jeder von uns in jedem Lehrbetrieb, wo er ist, und in jeder Berufsschule stellen und findet auch relativ schnell ziemlich praktische Antworten.
Ja, das leuchtet ein, dass so ein Kriegsschiff nichts macht. Jo.
Gut, dann für diesen Moment verabschieden wir uns aus Bremen. Fritz, wir danken dir sehr.
Bitteschön.
Und hoffen, dass es euch einen kleinen Anstoß gibt, mal drüber nachzudenken, was ihr auf der Arbeit, in der Ausbildung, in der Schule eigentlich an Arbeit in der Hand habt und ob es tote Arbeit ist oder ob es eben für unsere Zukunft ist.
Y ahora el pueblo que se alza en